Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Frauenfunk.at, der feministischen Spurensuche der Emma 57, Frauenservice der Stadt Wien. Heute ist bei mir zu Gast die Publizistin und Journalistin Susanne Feigl. Herzlich willkommen. Ja. Susanne, deine publizistische Karriere hat so gut wie überhaupt keine leeren Flecken, wenn ich da so drauf schaue. Du hast Bücher geschrieben, zum Beispiel die Biografie über die Johanna Donau mit dem wunderbaren Titel »Was gehen mich seine Knöpfe an?« Du hast aber auch über Kriminalfälle im Biedermeier geschrieben. Du hast zahlreiche Publikationen zur Lage der Frauen in Österreich verfasst. Du hast viele Jahre den Frauenbericht für das Frauenministerium gemacht. Ursprünglich hast du aber Germanistik und Kunstgeschichte studiert, warst dann auch freie Mitarbeiterin beim ORF-Radio, hast für den Diogenes-Verlag aus dem Englischen übersetzt. Du hattest von 1972 bis 1974 eine tägliche Kolumne in der Kronenzeitung. Das stelle ich mir übrigens als sehr harte Arbeit vor. Du warst dann 10 Jahre lang Chefredakteurin der sozialdemokratischen Wochenzeitung Die Frau, die dann später Die neue Frau geheißen hat. Übrigens eine Zeitschrift, die meine Mutter jahrelang ausgetragen hat, weil das war ja so ein Vertriebs-, ja. Genau, sie war dort Kolporteurin. Ja. Und seit 1985 arbeitest du als freie Publizistin, Autorin, Herausgeberin, Lektorin, Moderatorin, Erwachsenenbilderin. Also ich kann das alles fast gar nicht aufzählen in der ganzen Bandbreite. Sag, wie geht sich das alles aus in einem Berufsleben?
Ja, indem ich schon mein Leben lang wahrscheinlich wirklich sehr intensiv gearbeitet habe und so egal, ob ich angestellt war oder nicht. Ich habe die allermeiste Zeit meines Lebens sehr gern gearbeitet. Ich habe auch hätte nie über Themen geschrieben, die mich nicht interessieren. So gesehen hat das Arbeiten Spaß gemacht. Und das Zweite war, warum ich dann doch 85 mich selbstständig gemacht habe, wobei zu Beginn eigentlich nicht wusste, wie das sich finanziell irgendwie ausgehen wird. Aber es ist mit einigem Auf und Ab sehr gut gegangen. Intensiv arbeiten kann man wahrscheinlich beim Schreiben wirklich nur, wenn man in Ruhe arbeitet.
Also so das Großraumbüro oder so, das wäre für dich nichts,
für mich
oder?
Wahrscheinlich das Letzte. Und ich habe in der Redaktion selber auch meine eigenen Sachen entweder am Abend geschrieben, wenn die anderen weg waren, oder bin am Wochenende in die Redaktion gegangen. Weil sonst war es mir wichtig, den Kontakt zu haben. Das heißt, meine Tür war immer offen, es hat jeder kommen können, fragen können. Und das ist, finde ich, ja ganz wichtig für Redaktionsarbeit, dass man sozusagen andere Meinungen einholt, jeder und sich nochmal anhören kann, was wer andere dazu sagt. Also das war mir wichtig, dass sozusagen der Kontakt mit mir immer da ist, aber zum Schreiben hätte ich die Ruhe nie gehabt.
Was macht eine gute Chefredakteurin aus, wenn du dich so an deine Zeit erinnerst?
Sowas kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ich habe versucht, dass wir gemeinsam eine interessante Zeitung machen. Uns ist es sicherlich viele Jahre lang sehr gut gelungen. Dann zum Schluss ist es eher schwierig geworden, aber nicht wegen uns. Vielleicht sollte ich vorausschicken, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Die Frau war eine der wenigen oder vielleicht überhaupt die einzige nicht defizitäre Parteizeitung, die es je gegeben hat. Das heißt, wir hatten eine riesige Auflage mit über 100.000 Exemplaren pro Woche. Und da war klar, die gehört irgendwo modernisiert, vom Rotationspapier zum Vierfarbdruck, anders gestaltet und auch inhaltlich noch ein bisschen moderner aufgemacht. Und wir haben das neben der normalen Arbeit, die neue Form entwickelt. Und da war klar, wir sind zwar nicht defizitär, aber eine Werbeaktion können wir uns nicht leisten. Dann wurde uns gesagt, die wird bezahlt von der Partei. Und kaum ist die angelaufen, wurde gesagt, nein, die wird nicht weiter bezahlt. Das soll rückgängig gemacht werden, wieder auf Rotationspapier und Dinge. Damit war das für mich auch der Grund, warum ich nach gut 10 Jahren den Posten der Chefredakteurin aufgegeben habe.
Eigentlich
so
ist lasse
ich es
ja,
nicht umgehen mit mir.
Naja, und eigentlich ist es nicht intelligent, weil nein, da erreichst du wahnsinnig viele
Leute. Es ist eine Medienpolitik, die schwachsinnig war, das ist gar keine Frage. 2,5 Jahre später haben sie es auch eingestellt. Ein an und für sich florierendes Unternehmen, mit dem man argumentieren kann, Positionen an Leute heranbringen kann. Also wir haben sicher in den 10 Jahren, die dort waren, wesentlich dazu beigetragen. Es waren ja spannende, interessante Jahre von der Politik her, weil so viel für Frauen geschehen ist. Und wir haben das aufbereitet und konnten viel Positives berichten und positiver argumentieren. Sicher wesentlich dazu beigetragen, dass in diesen Jahren die SPÖ mehrheitlich von Frauen gewählt wurde.
Wenn du jetzt drauf schaust, du hast ja schon gesagt, das waren spannende Jahre, weil da ist viel für die Frauen passiert. Ja. Was könnte noch oder sollte oder müsste noch alles passieren, damit es prinzipiell den Frauen besser geht, dass sie abgesicherter sind, dass sie langfristige Perspektiven haben, auf die sie bauen können?
Grundsätzlich ist das Ziel des Feminismus, die Benachteiligung, denen Frauen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind, zu beseitigen, egal ob diese Benachteiligungen rechtlicher, ökonomischer oder sozialer Natur sind. Aber mit der Gleichberechtigung allein ist es nicht getan. Die haben wir auch so gut wie erreicht. Es geht auch darum, patriarchale Strukturen abzubauen, die Männern immer noch eine Vormachtstellung ermöglichen. Und da zeigt sich halt zum Beispiel, dass die mittlere Pension von Frauen um 40% niedriger ist als die mittlere Pension von Männern. Es hat natürlich mit dem unterschiedlichen Einkommen auch zu tun. Es kommt bei Frauen aber noch dazu, dass ein Viertel der Frauen im Pensionsalter überhaupt keinen Anspruch auf Eigenpension hat. Der Vergleichsprozentsatz bei Männern beträgt 3-4%. Es ist eine vollkommen andere finanzielle Situation. Das heißt, eine Situation, die auch Männern erlaubt, sich irgendwie mächtiger zu dünken, dass Frauen für sie irgendwie verfügbare Wesen sind. Das trägt wesentlich dazu bei, dieser finanzielle Unterschied. Es ist ja so mit den Pensionen, wenn man sie überlegt, dadurch, dass Frauen so geringes Einkommen haben und auch geringe Pensionen, ist vor allem für Ehefrauen, kriegen meist erst ein ausreichend eigenes Geld, wenn der Mann stirbt, gestorben ist. Und das mit die heute für eine relativ unmenschliche Regelung. Ich kann mich erinnern, wir haben, die Dolores Schmiedinger und ich haben in den 90er Jahren einmal einen Kabarett-Sketch gemacht zu dieser hinterbliebenen Pension mit dem Titel Die Friedhofsspatzen. Also das ist eine Regelung aus dem 19. Jahrhundert und die sollte man sich wirklich einmal überlegen, ob das eigentlich nicht auch einer Zeit angepasst werden könnte. Das Zweite ist natürlich, dass Frauen nicht nur schlechter bezahlt werden, weil sie auch weniger Zeit haben, wegen Kinder- und Reproduktionsarbeit, sondern auch, weil sie weniger beruflichen Aufstieg erleben. Das heißt, in berufliche oder politische Spitzenpositionen zu kommen, ist für Frauen nach wie vor sehr schwierig. In Österreich sind 91% der Bürgermeister Männer. Und das, obwohl immer mehr Frauen in der Kommunalpolitik aktiv sind und es auch eine ganze Menge Vizebürgermeisterinnen gibt, aber eben keine Bürgermeisterinnen. Sicher hat sich vieles gebessert, auch in der Richtung, was partnerschaftliche Beziehungen betrifft, aber nach wie vor ist es so, dass der Großteil der Reproduktionsarbeit, also Putzen, Waschen, Kochen, Bügeln, Lebensmittel einkaufen, Kinder versorgen, Kranke pflegen, von Frauen geleistet wird. Und das ist eine Arbeit, die überhaupt nicht zählt, die nicht honoriert wird, die auch in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht vorkommt, die einfach ignoriert wird, obwohl sie einem großen Teil der Männer den Rücken frei hält, dass sie Vollzeit arbeiten können.
Auch aber Überstunden warum machen wir es?
Ja, das ist
Frauen zwingt sehr, uns doch keiner dazu.
Ich glaube, dass sich viele Frauen wirklich nicht bewusst sind dieser ganzen Zusammenhänge. Und Frauen natürlich auch erpressbar sind über das Geld, sozusagen, wenn sie selbst kein Auskommen finden, sich notgedrungen an wem anschließen müssen, der ihnen ermöglicht, dass sie so einigermaßen leben und wohnen und Sonstiges können. Das ist, diese Abhängigkeit ist eindeutig da. Für viele Frauen, nicht für alle natürlich.
Aber würdest du denn sagen, der Feminismus hat in der Hinsicht gesellschaftspolitisch auch versagt, weil wir ja den Frauen offenbar wurde zu wenig vermittelt, was die ganz wesentlichen Schritte in einem Leben sind, um eine Selbstständigkeit zu gewährleisten?
Das kann ich eigentlich nicht unterschreiben, weil ich denke mal, es ist schon viel gemacht worden in der Richtung, um klarzustellen, wie wichtig eine Ausbildung ist, dass man auf eigenen Füßen steht. Also das habe ich von zu Hause aus mitgekriegt. Das ist, aber nicht nur von zu Hause, auch dann in der journalistischen oder politischen Arbeit. Die SPÖ hat ja auf die Bildungssituation eigentlich sehr geschaut, sondern in den 70er Jahren im Schulausbau und gratis Schulbüchern und alles, das ja irrsinnig gefördert, also schon in Richtung, dass Frauen bessere Startchancen haben, aber das allein reicht nicht. Für mich ist eher die Ding, dass es nicht weitergegangen ist.
Also wir haben ja sehr viele gut ausgebildete Frauen, ja. Ja, also die Mehrheit aber der Absolventinnen der Universitäten in Österreich sind weiblich und dann haben wir so zwischen 30 und 40 eine totale Delle, die verschwinden dann. Ja. Was läuft da falsch? Was könnte man tun, um hier wieder eine Motivation, Möglichkeiten aufzuzeigen?
Was völlig fehlt, dass sich intensiver auseinandergesetzt wird mit der Rolle der Männer, so wie sie Frauen mit der Frauenrolle auseinandergesetzt haben. Männer machen das nicht, weil sie nicht angewiesen sind drauf, weil es ihnen ja relativ vergleichsweise relativ gut geht. Das müsste im Kindergarten beginnen, in den Schulen, in der Jugendarbeit, dass einmal klargestellt wird, dass diese traditionelle Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern sowohl für Frauen als auch für Männer in Wirklichkeit desaströs ist. Das passt eher in ein autoritäres System mit Übergebenen und Untergebenen als in einer Demokratie.
Manche begreifen es ja, gerade wenn sozusagen der Nachwuchs da ist. Ich sehe schon zum Beispiel etliche junge Männer, auch aus meiner Arbeit, ja, die einen ganz anderen Umgang pflegen, für die das kein Problem ist, wenn sie mal einen Auftrag von einer Frau entgegennehmen oder die Freude dran haben, wenn sie mal am Abend zu Hause sein können, ja, oder ihre Kinder in der Früh in den Kindergarten bringen können und nicht nur die ganze Verantwortung auf ihren Schultern liegt. Aber es geht halt so langsam. Wodurch könnte es sich beschleunigen?
Erstens würden wir brauchen wirklich ausreichende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen. Und das Zweite ist, dass man sich überlegen müsste, eine Arbeitszeitverkürzung für Eltern, die sich orientiert am Modell der Altersteilzeit. Und darüber wird heutzutage nicht einmal diskutiert.
Ich glaube, dass die Arbeitszeitverkürzung kommen wird, aber aus anderen Gründen.
Ja, und eine Viertagewoche. Das ist genau das, was eine Donau nie wollte.
Warum?
Weil, damit das Wochenende verlängert ist, Männer gehen noch eher pfuschen. Und für die Frauen ändert sich nichts. Die sind die 4 Tage so beschäftigt mit Kinderbetreuung und mit allem. Das war das Problem eigentlich jahrzehntelang auch der Gewerkschaft, dass sie im Sinne der Männer vor allem gearbeitet hat, dass Arbeitszeitverkürzungen immer nur gingen auf Wochenarbeitszeitverkürzung oder auf Urlaubsverlängerung. Damit ist Frauen nicht gedient.
Sondern
mit einer täglichen Arbeitszeitverkürzung.
Also sagen wir,
dass ich jeden Tag 5 oder 6 Stunden nur habe. Ja. Das wäre im Sinn von Frauen.
Alles das, was wir jetzt gesprochen haben, braucht es nur an Feminismus, oder?
Ja, ich würde sagen, dringend eigentlich. Ja. Es ist sicher wahnsinnig viel geschehen, das ist keine Frage. Aber du sagst auch in Kinderbetreuung, natürlich sind sicherlich viele Beziehungen viel partnerschaftlicher als früher und viele Männer kümmern sich, auch Väter kümmern sich um ihre Kinder. Aber wenn ich mir anschaue, die Statistiken vom Kinderbetreuungsgeld, so schaut die Situation ganz anders aus. Da hat sich nämlich sehr, sehr wenig geändert. Im Jahresdurchschnitt sind 19% der Bezieher von Kinderbetreuungsgeld Väter. Das klingt nicht so wenig, also das ist ein Fünftel, meine, das ist keine Gleichheit, aber das schaut nicht so schlecht aus. Aber in den Monatsstatistiken sind nur mehr 3-4% Väter Kinderbetreuungsgeldbezieher. Und der Grund für diese Diskrepanz ist das, dass kaum ein Mann länger als 2 Monate bei dem Kind bleibt. Diese 2 Monate sind offenbar ein Zeitraum, wo man beruflich keine Nachteile hat dadurch. So gesehen ist es auch bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass die Männer nicht länger bleiben, nur es geht halt voll auf Kosten der Frauen.
Wie schaut es zum Beispiel mit dieser Teilzeitarbeit aus? Ich verstehe, dass junge Frauen, auch Frauen mit Kindern, Familie, Beziehung, Sozialleben, die wollen nicht Vollzeit arbeiten oder können auch nicht Vollzeit arbeiten. Jetzt sind irrsinnig viele in Teilzeit. Das hat aber natürlich eine Auswirkung auf das andere Ende. Sie haben zum Schluss einfach viel weniger Geld.
Teilzeit ist ein Problem für sich. Ich meine, natürlich ist verständlich, dass Frauen, die Kinder haben und so, Teilzeit arbeiten. Aber was ich für problematisch halte, ist immer dieses Ausspielen der Interessen von Frauen und Kindern. So wie Kinder brauchen eine Mutter. Das heißt gleichzeitig, die Frau soll auf Beruf und Einkommen verzichten. Und so kann es nicht gehen. Und die Männer werden ausgeklammert aus dieser Diskussion. Also so kann es nicht funktionieren. Was ich schon erschreckend finde, ist, dass sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten seit den 90er Jahren von 20% auf 50% erhöht hat. Das ist 50% der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit. Das mag in einer befristeten Zeit vielleicht sinnvoll sein, aber das Problem ist, es hält dann oft an. Zum einen, weil es natürlich angenehm ist, weniger zu arbeiten und in einem sozialen Milieu, wo es nicht nötig ist unbedingt, sich durchaus dadurch hält. Aber insgesamt sind aber, wenn die Ehe schief geht, Frauen die Opfer.
Also, du hast ja auch sehr viel über Politikerinnen geschrieben. Was hat dich am meisten beeindruckt bei diesen Kämpferinnen, bei den Vorkämpferinnen?
Mich interessiert es einfach, dass es Menschen gibt, die unmenschlichen Zuständen Widerstand gegenüber leisten. Und das waren diese ersten Frauen, die engagiert waren in Frauensachen, die hatten es ja wirklich nicht einfach. Aber mir ist genauso wichtig, dass gegen politische Regime, die entsetzlich sind, Widerstand geleistet wird.
Eine sind ganz wichtige. Die Frauen heute widerständig genug?
Nein.
Was müssten sie tun?
Sich selber genau zu überlegen, auf was lasse ich mich ein. Und das machen viele Frauen, glaube ich, heute noch immer nicht, sondern landen dann in einer Situation, die ihnen auf den Kopf fällt irgendwann. Das ist ein Problem. Das andere ist, dass es nämlich wirklich nicht einfach ist in dieser Gesellschaft, Berufsarbeit und Familienarbeit, Reproduktionsarbeit unter einen Hut bringen, wenn man nicht die Männer wirklich einbezieht.
Haben wir die Männer aus der Pflicht zu sehr entlassen?
Das weiß ich nicht. Ich habe nie Probleme gehabt mit Männern. So gesehen bin ich privat nicht mit Männern konfrontiert worden, wo ich irgendwie aufbegehren hätte müssen. Natürlich sind Männer untergekommen, zum Beispiel ist mir aufgefallen, bin nicht in Wien aufgewachsen. Die Zeit, wo ich Chefredakteurin war, in der Frau ja oft auch referieren gegangen bin, auf Bezirksebene oder Sektionsebene in Wien und Ansichten gehört habe, wo ich mir in den Kopf gegriffen habe, wann Männer wirklich so überzeugend erklärt haben, sie sind ja so froh, dass sie so viel verdienen, dass ihre Frau zu Hause bleiben kann. Sowas hätte ich zu Hause nie gehört. Aber ich glaube, es ist ein Thema, an dem man noch immer dranbleiben muss und argumentieren muss. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass Männer sich nicht auch selber einsetzen für feministische Anliegen. Aber zu wenig halt. Und das Problem Gewalt ist eines der wichtigsten. Weniger Machtungleichheit würde auch weniger Gewalt bedeuten.
Hast du Vorbilder?
Nein, nie gehabt.
Warum?
Gar nie auf die Idee gekommen.
Wenn du dir die Frauenpolitik heute anschaust und sie vergleichst mit den Jahrzehnten davor, so konkret 70er, 80er Jahre, was fällt dir auf?
Ja, ich meine, es sind relativ viele Frauen momentan in höheren Positionen, also auch als Ministerinnen. Nur es sind meinem Eindruck nach nicht Frauen, die wirklich grundsätzlich was ändern wollen.
Wie erlebst du die jungen Frauen heute?
Sehr unterschiedlich, aber das war es wahrscheinlich auch immer. Es waren ja in den 70er, 80er Jahren, wo es eine Zeit war des Aufbruchs, der Offenheit und Ding, war es auch sehr unterschiedlich. Für mich war das so eine Aufbruchszeit, wenn ich mir denke, allein von der sexuellen Enttabuisierung von Sexualität, von antiautoritärer Erziehung, von dem Beginn der Frauenbewegung und alles. Und manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die gleich meines Alters, die auch studiert haben, auch an derselben Universität, sagen wir, sie haben von all dem nichts mitgekriegt. Es ist wirklich oft so, dass man denkt, Menschen leben in unterschiedlichen Welten dicht beieinander. Ja.
Du bist ja viele Jahre deines Berufslebens im sozialdemokratischen Kreisen unterwegs gewesen. Die Sozialdemokratie wird jetzt von einer Frau angeführt, Pamela Rendi-Wagner. Wie erlebst du das?
Naja, ich erlebe es positiv, dass einmal eine Frau wirklich an erster Stelle steht. Ich finde sie ja sehr sympathisch und sehr gut. Ich weiß nur insgesamt nicht, wie das Ganze ausgehen wird, ob das wirklich so ankommt bei den Menschen, so positiv. Außerdem wird sie aus der eigenen Reihe halt ziemlich angegriffen. Das finde ich halt auch sehr unerfreulich. Ich bin Chefredakteurin der Frau geworden, ohne dass ich Parteimitglied war. Ich bin erst bei der Partei beigetreten. Das war etwas, was nur möglich war in Zeiten von Bruno Kreisky. Also ich komme zwar aus einer sozialdemokratischen Familie.
Aber bei Pamela Rendi-Wagner ist es ähnlich. Die war auch kein Parteimitglied, bis sie Ministerin wurde.
Man, es ist wahrscheinlich schon schwierig für sie, das denke ich schon, wenn man in dem Alter erst eigentlich in eine Partei kommt und ins Parteileben kennenlernt. Weil das ist schon was anderes, als wenn man schon von Jugend an vielleicht damit konfrontiert ist. Das schon. Nein, ich halte es grundsätzlich für sehr gut. Ich bezweifle nur, weiß nicht, was wirklich passieren müsste. Wahrscheinlich müssten mehr Inhalte gut abgesprochen und argumentiert werden. Es wird irrsinnig wenig argumentiert. Früher gab es zum Beispiel auch noch in der Familienrechtsreform für die Funktionäre Argumentationshilfen, wo begründet wurde, warum das und jenes gemacht wird und warum das und das, weil woher soll es die Leute wirklich wissen? So etwas passiert überhaupt nicht mehr. Also wirklich inhaltlich, sachlich zu diskutieren, wo man den Menschen das wirklich nahe bringen kann, das hat sie weitgehend aufgehört.
Woran liegt das, glaubst du?
Es scheint alles sehr schnell zu gehen, es ist wenig Zeit da. Es gibt ja auch keine großen Diskussionen. Was es unter der Johanna Donald gab an Frauenarketten und Frauenforen bundesweit, also Veranstaltungen, die über Parteigrenzen hinweg Frauenthemen behandelt haben, das gibt es längst alles nicht mehr. Also es wurde sich irgendwie schon mehr Zeit genommen, die Anliegen, die man hat, auch unter das Volk zu bringen, mit denen auch zu diskutieren und weiß nicht, dazu zu lernen oder die zu überzeugen oder wie auch immer, aber jedenfalls zum Thema zu machen. Und das.
Aber ich habe den Eindruck, Politikerinnen und Politiker, egal welchen Couleurs, haben nie Zeit.
Ja, aber ich meine, die Donald hat auch gearbeitet, Tag und Nacht fast, aber es ist einiges ausgegangen dabei. Die hat Seminare noch abgehalten und alles daneben.
Denkst du, dass sich dein Einsatz für die Frauen gelohnt hat?
Man will ja nicht überheblich sein, aber ein bisschen hat es sich schon gelohnt wahrscheinlich. Weil grundsätzlich denke ich, dass sich sowohl was die Zeitung Die Frau betrifft, weil einfach die unter die Bevölkerung bringen hat können, die aktuelle Politik und argumentieren hat können, auch die Frauenberichte eine ganz wichtige Grundlage sind für politische Arbeit. Ich meine, ich habe verschiedene Frauenberichte, die ich selber gemacht habe, dann 6 für Vorarlberg, Frauen- und Gleichstellungsberichte, 2 für Stadt Wien. 2 habe ich mitgearbeitet bei den Bundeskanzleramtsberichten. Aber in Vorarlberg ist mir das wirklich klar geworden, welche Bedeutung das hat. Denn das waren dann nicht nur dann meine Berichte, sondern es folgten auch Taten, ganz genau. Und Vorarlberg war wirklich das Schlusslicht, was die Sachen Kinderbetreuung betrifft. Also wirklich nicht nur das Schlusslicht, sondern ganz weit hinten. Ich habe das auch noch recherchiert und habe das auch angeführt, diese Zahlen, die wirklich erschreckend waren. Darauf gab es einen irrsinnigen Krach, weil sich der Direktor der Landesstelle der Statistik und gleichzeitig ÖVP-Nationalratsabgeordneter gesagt hat, die Zahlen stimmen nicht. Es ist typisch, die Wiener machen Vorarlberg schlecht. Also ich habe nachweisen können, dass die Zahlen richtig sind. Habe mir gedacht, aber Auftrag kriege ich sicher nie mehr einen in Vorarlberg, weil welcher Auftraggeber hat schon frei schon so einen Wirbel entsteht für ein Produkt. Aber siehe da, ich habe dann 5 weitere Frauen- und Gleichstellungsberichte gemacht. Das erinnert ein bisschen an die Schweiz, die Vorarlberger Verhalten in manchen Gebieten. Sie haben so ein wirkliches Qualitätsbewusstsein. Das heißt, sie lassen sich auch ungern natürlich hinstellen als schlecht. Aber sie tun auch was dagegen, dass es besser wird. Und ich muss sagen, in keinem anderen Bundesland hat sich die Situation der Kinderbetreuung so sehr verbessert wie in Vorarlberg in diesen 20 Jahren.
Und du bist schuld.
Nein, ich habe ein kleines Steinchen damit beigetragen dazu. Da habe ich schon, da habe ich es wirklich sozusagen miterlebt, dass das sehr wohl einen Sinn hat, das Ganze. Dass nicht nur das eine schreiben heute und die anderen machen eh ohnehin was ganz anderes. Das ist auch ein bisschen überschaubarer natürlich ist in so einem kleinen Bundesland. Also ich meine, vorausgesetzt, die Politiker nehmen die Berichte ernst, das ist klar.
Ja. Aber ich entnehme deinen Worten, es gibt doch noch viel zu tun.
Ja, keine Frage.
Susanne Feil, vielen herzlichen Dank.
Danke,
vielen,
auch.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Danke, Susanne.
Ich danke dir.